Hallo und herzlich willkommen beim Squirrel News Podcast. Mein Name ist Jonathan Widder und mit mir im virtuellen Studio heute ist Nora Henze. Hallo Nora.
Hallo.
Und wir haben heute auch wieder einen Gast. Er hat vor ein paar Jahren schon dadurch Aufsehen erregt, dass er einen Kiosk in einer Hamburger U-Bahn-Station in einen Zuhörkiosk umgewandelt hat. Dort können Leute hingehen, wenn sie einfach mal mit jemand reden wollen und sonst vielleicht niemanden haben oder nicht genügend Leute dafür. Jetzt hat er auch noch Zuhörbänke im Freien aufgestellt. Darüber wollen wir heute mit ihm sprechen. Herzlich willkommen, Christoph Busch.
Einen schönen guten Tag.
Hallo. Bevor wir zu den Zuhörbänken kommen, die auch sehr gut zum Wetter passen im Moment, würde ich doch nochmal über den Kiosk sprechen zuerst, weil das ist ja auch, man könnte sagen, ein Riesending. Und auch wenn ihr ein paar Mal in der Presse wart, ist es jetzt doch nichts, was alle Menschen schon kennen. Oder auch wir, die wir uns täglich mit Nachrichten beschäftigen, mit konstruktiven Nachrichten, haben immer nur mal ab und zu ein bisschen was davon mitbekommen. Ihr habt mittlerweile, also am Anfang hätte man denken können, das ist irgendwie so eine ganz nette Idee, aber vielleicht wird auch nichts draus, ob das wirklich funktioniert und so weiter. Mittlerweile habt ihr 15 Leute, die dabei mitarbeiten. Ja, das heißt, es scheint ein riesiges Redebedürfnis zu geben. Oder?
Ja, das ist so. Und ich finde es auch gut, dass du jetzt nicht nur von mir redest, sondern von der Gruppe. Ohne die gäbe es den Kiosk gar nicht mehr. Ich wollte ja auch gar nichts Gutes tun oder zuhören. Ich wollte nur ab und zu mal eine Geschichte anhören mir von Leuten auf dem Bahnsteig, während ich eigentlich schreibe. Im Mietvertrag steht Schreibstube als Mietzweck. Und dann habe ich ein Schild draußen hingehängt und da steht drauf, Sie können mir auch gerne was erzählen. Das fanden die Leute so toll, dass ich nicht mehr zum Schreiben gekommen bin. Und dann habe ich ein halbes Jahr in einem durch, jeden Tag 6 Stunden, die verschiedensten Geschichten gehört und habe gemerkt eben, dass es da ein großes Bedürfnis gibt und gemerkt, dass mir das dann zu viel wurde, wollte aber die Bude nicht zumachen und habe deshalb angefangen, Leute zu suchen, die auch die Zeit haben und Lust haben, mir zuzuhören. Und so läuft es jetzt.
Okay, das heißt, es war am Anfang gar kein gezieltes Projekt gegen Einsamkeit sozusagen?
Nein, bitte nicht. Ja. Einsamkeit, das ist im Moment so ein Modewort und wird auch so gebraucht, als käme man da nie wieder raus. Also ich wollte keine gute Tat vollbringen, im Gegenteil. Ich wollte einfach Stoff sammeln, um ihn zu verwerten. Dass daraus was Gutes geworden ist, das auch in gewisser Weise selbstlos ist, das habe ich den Leuten zu verdanken, die gekommen sind.
Und wie kann man sich das vorstellen? Was erzählen die Leute denn so, die da reinkommen? Also gehen die gleich in die Vollen und berichten über die intimsten Details ihres Lebens? Oder was passiert da so?
Also der Kiosk ist ja ein Glaskiosk zwischen den Gleisen auf einem sogenannten Mittelbahnsteig. Bis auf eine Ecke kann man alles sehen, was in dem Kiosk passiert. Und die Leute, die reinkommen, die haben sich das natürlich vorher schon angesehen. Wer sitzt da drin? Würde ich dem überhaupt irgendwas erzählen wollen? Und wenn die reinkommen, dann haben die schon sich was vorgenommen. Und gerade auch, wenn es zum Beispiel eine nicht so schöne Geschichte ist, dann wollen die ja nicht noch unglücklicher werden, sondern die wollen was für sich tun. Die kommen also relativ entschlossen rein. Und darum ist man auch ziemlich schnell beim Thema.
Ja, das heißt, wie ist das denn? Manche sind ja wahrscheinlich erstmal schüchtern, oder? Fremden Menschen ihre Geschichte zu erzählen. Muss man die manchmal erst so ein bisschen aus der Reserve locken, weil die Hemmungen haben und erstmal ins Reden kommen müssen?
Überhaupt nicht, weil sie das sich ja überlegt haben. Ich meine, du begibst dich ja, wenn du da reingehst, in eine Situation, in der du vorher noch nie warst. Du weißt nicht, was das ausmacht, dass da draußen Leute sind, dass die U-Bahnen fahren. Du weißt auch nicht, auch wenn du geguckt hast, wer sitzt da eigentlich, wie dieser Mensch reagiert auf dich. Du fängst an, du sagst guten Tag, du sagst deinen Namen oder du sagst keinen Namen und schon ist man im Gespräch drin und da muss man nicht motivieren. Die Leute sind motiviert, darum kommen sie rein.
Okay, und über welche Themen sprechen die jetzt so? Kannst du ein paar Beispiele geben?
Wenn du glücklich bist, kannst du damit überall gut ankommen. Und das kann man auch leicht erzählen. Und man muss ja heute fast glücklich sein. Wenn du nicht so glücklich bist, dann bist du vorsichtiger, wem du das anvertraust. Und meistens geht es darum, das muss man ganz ehrlich sagen, um die traurige Seite des Lebens. Was für uns aber schön ist, ist eben das Wissen, dass die Leute sich was davon versprechen, wenn sie uns das anvertrauen.
Okay, bei solchen Gesprächen geht es ja sicherlich auch manchmal persönliche Probleme, vielleicht auch Sachen, wo man sonst Psychologen bräuchte oder sowas. Also sind eure Leute da ausgebildet oder was habt ihr da für eine Einstellung dazu?
Also wir sind nicht ausgebildet, wir haben das sozusagen im Gespräch entwickelt, wie wir reagieren, und jeder von uns reagiert natürlich anders. Es gibt ein paar Grundregeln, und eine Grundregel ist natürlich, dass man erstens die Sachen, die man da hört, für sich behält, und die zweite Grundregel ist, und das lässt sich natürlich schlecht lernen, dass jemand so selbstbewusst ist, der dazuhört, dass er nicht das Leid der anderen braucht, um sich selber besser zu fühlen.
Okay, ja. Und ist es manchmal so, dass ihr denkt, die Leute bräuchten therapeutische Hilfe oder sowas und ihr empfehlt ihnen dann was weiter? Oder also gibt ihr überhaupt Ratschläge oder hört ihr radikal nur zu?
Also das macht jeder von uns anders. Einer behauptet immer, er würde nie irgendwas sagen, aber wer weiß, ich war noch nie dabei. Also wir geben auch Ratschläge, allerdings dann sehr, sehr vorsichtig. Und das Ratschläge ist vielleicht sogar auch das falsche Wort. Im Gespräch passiert ja Folgendes. Da kommt jemand rein, den wir überhaupt nicht kennen. Zu allen anderen Gesprächssituationen, zum Beispiel beim Coach oder auch bei einem Therapeuten, ist ja der Unterschied, wir wissen nichts über die Leute, die da reinkommen. Ja. Die bringen plötzlich das Thema mit, das ihnen am Herzen liegt. Und wenn das was sehr Persönliches ist, dass sie einem anvertrauen, dann ist dieser Mensch einem plötzlich nicht mehr fremd. Wenn dir jemand etwas erzählt, bei dem er noch zögert, das seinem besten Freund zu erzählen, dann bist du ja in dem Moment ein guter Freund. Und so reagieren wir dann auch. Also ich jedenfalls bin dann ganz schnell in so einem Gespräch drin. Und das ist die Freundschaft für den Augenblick, die dadurch zustande kommt, dass man uns nicht wiedersehen muss, durch die mögliche Anonymität.
Das ist auch interessant. Gibt es eigentlich Unterschiede, beziehungsweise was für Leute kommen dahin? Gibt es da Besonderheiten in Bezug auf Alter, Beruf, Sozialstruktur, sonst was? Also gibt es bestimmte Leute, die öfter kommen als andere?
Nein, das kann man überhaupt nicht sagen. Also wir führen ja auch keine Statistik, aber altersmäßig geht das von 16 bis in die 90er. Und Mann und Frau ist auch relativ gleich. Es gibt auch kein durchgehendes Thema. Das Einzige, was man feststellen kann als durchgehenden Hintergrund, ist, dass das gegenwärtige Unglück der Erwachsenen oder auch der Heranwachsenden meistens aus der Kindheit kommt. Schlechte Behandlung, wenig Liebe, Überforderung, all diese Dinge, an denen rackern sich die Menschen dann ein Leben lang ab.
Ja, das klingt schon sehr nach sonst auch dem, was man aus der Psychologie kennt, aber ja, ist ja auch nicht ganz überraschend.
Ja, ich bin nicht reingegangen in den Kiosk. Ich wollte ja eigentlich gar nicht solche persönlichen Dinge hören, sondern verwertbare Geschichten. Ja. Ich bin auch nicht mit der Meinung reingegangen, ach, das kommt alles aus der Kindheit, sondern das habe ich über das Zuhören gelernt, und irgendwann habe ich das kapiert und habe dann auch danach gefragt, wenn Leute mir etwas erzählt haben, wie war denn ihre Kindheit? Aber das war überraschend, wie viele Leute da mich bestätigt haben, dass das Unglück aus der Kindheit kommt.
Okay, wie finanziert man eigentlich so ein Zuhörkiosk? Das ist ja jetzt kein Standardkonzept bei der Bank oder sowas.
Nein, also im Anfang ganz lose über Spenden, und die Leute fanden das so toll, dass sie wirklich Geld zum Schalter gebracht haben. Also der Kiosk hat eine Tür und einen Schalter. Da sind überraschende Dinge passiert. Inzwischen sind wir ein gemeinnütziger Verein, und das sind wir nur deshalb geworden, damit wir auch Spenden von Organisationen annehmen können.
Super. Und habt ihr einen Plan für die Zukunft oder eine Vision, wo ihr hin wollt damit, oder lasst ihr das jetzt einfach erstmal so weiterlaufen?
Also die Hochbahn, das ist ja der Betreiber der U-Bahn, hat gesagt, wir könnten noch mehr Kioske haben. Wir wollen aber kein Franchising machen oder sowas, sondern haben anderen Leuten Bescheid gesagt, die sich vielleicht auch dafür interessieren. Wir wollen unseren Kiosk auch nicht großartig im Web verankern oder Ähnliches. Wir haben viele Leute angeregt in anderen Städten und kriegen da auch Rückmeldungen und werden oft gefragt. Aber wir selbst bleiben schön in unserem Kiosk. Wir haben so ein Glück mit diesem Ding. Das ist ja auch ein ganz spezieller Ort, den man erstmal wieder finden muss.
Verstehe. Danach wollten wir eh fragen. In welchen Städten gibt es denn sowas noch?
Also in Berlin gibt es einen Zuhörkiosk, habe ich in der Zeitung gelesen. Und in dem Artikel stand auch, dass die sich durch uns angeregt gefühlt haben. Und dann gibt es alle möglichen Varianten nach München, nach Zürich oder auch so ganz an kleinen Orten wie Neustadt hier in der Nähe in Schleswig-Holstein. Da hat die Stadt festgestellt, da gibt's einen Kiosk am Busbahnhof und Leute hatten ein Interesse, was zu machen. Und das ist jetzt auch ein Tour-Kiosk. Aber es muss nicht immer ein Kiosk sein. Manche Leute haben einfach eben sich eine Bank ausgesucht und sich dahin gesetzt und vor sich ein Schild auf dem Boden, ich höre zu.
Genau, das ist ja jetzt auch das nächste Projekt, ne? Der aktuelle Anlass. Ihr habt auch Bänke aufgestellt.
Ja.
Wo eigentlich genau, an was für einem Ort?
Zwei Stück erstmal hier in einem Park in Hamburg-Eimsbüttel. Der Bezirk hat uns gesagt, wir dürften das und den Rest hat er uns machen lassen. Wir haben die schön anstreichen lassen und ja, jetzt stehen die da und das Spannende daran ist, dass da ja keiner bereit sitzt und will zuhören, sondern die Leute müssen sich zu zweit finden. Auf der einen Seite der Bank steht, setzen sie sich gerne dazu. Wenn man sich davor setzt, bleibt man alleine meistens. Wenn man sich daneben setzt, lädt man eben Leute ein und da muss man auch nicht reden, da ist niemand zu irgendwas verpflichtet, außer zu einer gewissen Freundlichkeit und einem schönen Kopfnicken. Und das war auch keine Idee, die von uns direkt gekommen ist, sondern es war eine Besucherin im Kiosk, die es schade fand, dass so viele Leute alleine auf Bänken sitzen und vorgeschlagen hat, dass man das doch vielleicht durch eine Beschriftung oder so ändern könnte. Und auch die hat diese Formulierung gebracht, setzen Sie sich doch gerne dazu. Das ist also keine Zuhörbank, sondern wir nennen es gesellige Bank.
Okay, ja, aber läuft auf was Ähnliches hinaus auf jeden Fall, dass die Leute miteinander ins Gespräch kommen.
Ja, das kommt hoffentlich dabei raus, ja. Wir haben ja keine Soziologen in den Büschen liegen, die das überwachen.
Wäre aber mal interessant eigentlich, oder? Soziologisch begleiten zu lassen.
Ja, immer gerne, aber bitte diskret.
Ja, ich habe auch Soziologie studiert, aber habe keine Zeit mehr jetzt oder bin auch nicht in die Forschung gegangen, aber vielleicht gibt es da mal jemanden, der sowas macht, für eine Masterarbeit oder sowas.
Rund um den Kiosk gibt es viele Möglichkeiten, sich kundig zu machen über den Umgang mit Leuten und der Leute untereinander. Wenn man zum Beispiel in einem Kiosk sitzt, passiert ja auch Folgendes. Normalerweise auf dem Bahnsteig, du wartest auf die Bahn und steigst du ein und gehörst dann zu den Leuten in der Bahn. Im Kiosk sitzt du, der Zug hält, die Leute gucken, inzwischen kennen uns viele, sind auch freundlich und winken und dann fährt die Bahn weiter und dann kommen neue Leute vorgefahren. Was du dann siehst, sind Leute, die eigentlich kein Theater machen. Die sind nirgendwo, wo sie irgendwas darstellen müssen. Die sind unterwegs. Die sind nicht in der Familie, die sind nicht auf der Arbeit, die sind nicht auf der Party. Die können ganz normal gucken. Und leider bedeutet das ganz oft, dass sie müde gucken. Selbst auf ihr Handy gucken sie nicht unbedingt mit Begeisterung. Und dann sieht man auch richtig, dass diese Welt eine ganz andere ist als die mediale Welt, die uns dann, wenn wir nach Hause kommen, vorgestellt wird.
Aber es könnte doch auch was mit dem Setting der U-Bahn und der U-Bahn-Station zu tun haben, oder? Also ich meine, es gibt ja eigentlich wenig unnatürlichere Orte so im alltäglichen Leben als diese dunklen Schächte unter der Erde, wo kein Tageslicht hinkommt, wo keine Pflanzen wachsen und so weiter. Das könnte auf der Bank ja schon wieder ganz anders sein.
Im Park. Das ist vielleicht eine andere Atmosphäre da auch, aber diese Neutralität, man ist ja in so einer Röhre drin in dieser U-Bahn. Das Wichtige ist der Transport von einem Ort zum anderen. Da kann man wirklich ganz bei sich sein. Und da siehst du dann auch, dass die Leute eben so sind, wie sie gucken und wie sie nicht unbedingt gucken würden, wenn sie woanders sind. Das ist, also, und so finster, wie du das gerade beschrieben hast, ist die U-Bahn gar nicht, wenn man da ist. Wenn man da zum Beispiel mitbekommt, wie viele Leute da im Hintergrund arbeiten, die du nur zu sehen kriegst. Das ist eine Welt für sich, aber das ist keine Unterwelt.
Okay. Aber ein bisschen geografisch schon. Aber okay, ja, also klar, man kann auch lachen in der U-Bahn natürlich und eine gute Zeit haben, zumindest
für eine begrenzte Zeit. Mir geht es genauso, wie du das gerade gesagt hast. Ich habe die Hochbahn, als ich gesagt habe, ich würde gerne den Kiosk mieten, aber nicht was verkaufen, sondern da schreiben, da haben die 3 Monate gebraucht, um sich zu überlegen, wie sie das finden, ob das nicht zu verrückt ist. So in der Zeit habe ich jeden Morgen eigentlich gedacht, Mensch, was willst du da unten? Das war auch noch Winterzeit. Das ist doch schrecklich, U-Bahn ist schrecklich. Und hatte auch diese Angstgefühle, da tut einem einer was. So, seit ich da sitze, ist es weg. Also ich bin froh, dass ich dieser Angst nicht nachgegeben habe, sondern mich da hingesetzt habe. Und wir bekommen da in der Bude so viel Lob und so viel gutes Karma, wir wissen gar nicht, wohin damit.
Es ist eine Sache noch von mir, übergebe ich an Nora. Ist aber vielleicht eine interessante, also ist eine interessante Beobachtung. Vielleicht hat dieses Gefühl des Deplatziertseins auch in der U-Bahn mehr damit zu tun, dass man eigentlich, dass es so anonym ist, ja, und mit den Leuten keine richtige Kommunikation hat, als mit dem physischen Dunklen, ja. Also so wie du sagst, scheint es ja so zu sein, sobald eine gute Unterhaltung zustande kommt, verändert sich plötzlich ist die komplette Atmosphäre für einen.
Ja. Ja, es hat auch bei uns hat es schon Leute gegeben, die Gesprächsfetzen rund um den Kiosk aufgenommen haben und sich damit in die Bahn gesetzt haben und die abgespielt haben, in der Hoffnung, dass dadurch was passiert unter den Leuten untereinander. Das hat leider so schnell und einfach nicht geklappt. Das müsste man dann auch entsprechend laut abspielen und das geht natürlich nicht. Aber es wäre bestimmt spannend, in der Bahn, wenn die Bahn das mitspielt, zu versuchen, die Leute, die ja so verschieden sind wie sonst selten irgendwo anders, miteinander ins Gespräch zu bringen oder zumindest für gegenseitige Aufmerksamkeit zu gewinnen. Ihr Kunstprojekt. Erst die Soziologen, dann die Künstler.
Das ist sehr interessant.
Hast du denn schon mal irgendwie festgestellt, insgesamt vom Andrang her, dass es da Unterschiede gibt? Also auch saisonal oder je nachdem, was gerade in der Welt so vor sich geht. Da gibt es ja so einiges. Also dass manchmal mehr Leute reden wollen und manchmal wieder weniger?
Also es ist ganz schlecht vorhersehbar. Manchmal kommt niemand, manchmal sind 3 Leute gleichzeitig da. Und das hängt in keiner Weise mit dem Weltgeschehen zusammen oder das, was bei uns unter Politik läuft. Also jetzt der Krieg ist nicht direkt Thema, sondern die Ängste, die ja sehr persönlich oft sind, die werden vielleicht durch Corona zum Beispiel ein bisschen zugespitzt. Aber es ist noch nie jemand reingekommen und hat gesagt, ah, Corona ist so schrecklich, ich kann nicht mehr oder ich bin so einsam. Das ist das nächste Thema, das habe ich ja eben schon angesprochen. Das ist, die Leute haben das nicht in solchen Schachteln, die wir aus den Medien auch übernehmen. Die Leute haben ihr ganz persönliches Ding und das wird durch soziale Ereignisse dann verschärft oder auch nicht.
Interessant. Jetzt nochmal zu den Bänken. Ihr habt die ja erst seit ein paar Tagen oder seit ein paar Wochen, oder?
Ja, die sind einen Monat alt oder so.
Ja, genau. Aber ihr habt schon feststellen können, dass es durchaus funktioniert, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Ich habe mich da schon mal hingesetzt, das hat sich auch jemand dazu gesetzt, aber ob das jetzt repräsentativ ist, kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall haben wir das auch so gemacht, wir haben ja nur 2 Bänke, aber ja, jeweils steht eine Bank zwischen 2 anderen.
Okay.
Sodass wir hoffen, dass dieser Appell, setzen Sie sich gerne dazu, auch auf die nicht beschrifteten Bänke abfärbt, die dann vielleicht weniger herausfordernd sind. Also es wäre wirklich was, eine Untersuchung wert.
Ja, man bräuchte jemand, der dabei ist und es immer beobachtet und ja, kontrolliert, was die Leute machen.
Am besten zelten im Park und gucken, ja.
Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, hey, ich habe eine Menge Geld für dich und damit kannst du das alles noch ein bisschen weiter ausbauen oder auch aus deiner U-Bahn-Station weggehen? Was würdest du machen? Also hättest du da noch weitere Ideen, wie du helfen könntest?
Also es wäre auf jeden Fall, es haben auch Leute aus anderen Stadtteilen jetzt schon gefragt wegen der Bänke. Aber das kann man auch alles selber zustande kriegen. Das Geld ist nicht das Thema, sondern du musst ja Leute finden, die die Zeit haben und die Nerven haben und auch das gute Gefühl, um zuhören zu können. Und ansonsten, wenn ich Geld hätte und dann würde jemand anrufen und sagen, wir würden das auch gerne machen, Wir haben da einen Ort, den würden wir gerne mieten, aber das können wir uns, ja, dann würde ich sagen, bitte nimm das Geld. Ansonsten wollen wir keine Sozialunternehmer werden.
Ah, wollt ihr nicht? Das ist auch interessant, weil ganz viele wollen es ja zurzeit.
Was wollen
ganz aber viele? Sozialunternehmer werden, ist ja
nicht. Ja, da sind auch ganz viele. Ich sag mal ganz vorsichtig, die planen 2 Jahre zuzuhören, entwerfen ein Gebäude dafür, machen dies und das, machen Kurse, Seminare und ich hoffe, es wird dann was.
Hm. Ja,
also ich habe nichts gegen Sozialunternehmer. Es gibt sicherlich viele Sachen, die völlig überflüssig sind, aber soziale Unternehmungen und wenn man die dadurch finanzieren kann, dass man das auch ökonomisch organisiert, das ist ja sinnvoll. Aber es ist natürlich insgesamt, die ganze psychosoziale Schiene ist ja ein unheimliches Monster geworden, das ganze Coaching-Business.
Ja,
das stimmt. Das ist ja, also es wird ja pausenlos repariert. Und so kommt man dann auch zum Beispiel das Thema Einsamkeit. Das wird durch alle Medien gejagt. Und dann steht das da so, einsam, die Leute sind einsam und anschließend werden sie krank. Niemand sagt, ja, warum sind sie denn einsam? Jetzt nicht nur aus dem Grund, dass die Freundinnen und Freunde wegsterben, wenn man älter ist, sondern das sind ja die ökonomischen Verhältnisse, die das verursachen. Und selbst wenn man dann drinsteckt in der Einsamkeit, das erleben wir im Kiosk eben auch, da kann man gut rauskommen. Denn Einsamkeit ist nichts, was einem übergestülpt wird, sondern da kann man auch rauskommen mit der Individualität und die wird eigentlich nie angesprochen.
Guter
wir
Punkt.
Sind einsam, wir werden alle krank. Nein, ich kann was machen dagegen.
Und was? Also was erlebt ihr da, wie man rauskommen kann?
Naja, da kommen Leute, die, was weiß ich, die 80 sind und sagen, dass sie jetzt gerade einen Tanzkurs machen und die nehmen nicht das Wort Einsamkeit in den Mund, die sagen einfach, was sie machen, damit sie nicht einsam sind. Damit sie Leute finden, die gesellig sein wollen. Und das gilt eigentlich für jeden. Aber wenn du dieses Thema Einsamkeit, wenn du das eigentlich erst in der Mitte beginnst, da wo die Einsamkeit schon da ist, und dann dicke Bücher über die Folgen schreibst und wie hoch die Sterberate ist bei einsamen Menschen, ja, was soll ich denn dann noch machen? Ich bin ja krank. Es geht darum, dass du, auch wenn du schon einsam bist, wenn du im Unglück bist, und das gilt eben nicht nur für Einsamkeit, für jedes menschliche Unglück, da kannst du rauskommen. Die Leute, die in der Kindheit so schlimme Sachen erlebt haben, dass man sich manchmal fragt oder sie bewundert dafür, dass sie noch leben, die haben das ja geschafft. Die Voraussetzungen waren ganz, ganz schlecht, aber die haben es selbstbestimmt geschafft, dass sie sich nach ihren eigenen Gefühlen richten, sich selbst die Welt organisieren und nicht mehr nach den Erwartungen der Eltern und was es noch alles gibt. Amen.
Amen. Du hast ja am Anfang gesagt, du wolltest eigentlich Geschichten sammeln für ein Buch und du schreibst Bücher. Hast du jetzt auch was darüber geschrieben oder wie ist das noch?
Ich habe Drehbücher geschrieben und wollte da auch ein Drehbuch schreiben und wollte für Drehbücher Geschichten sammeln. Dann hat mich das da sozusagen geflutet, haben die Leute mich mit Geschichten geflutet. Ich habe die aufgenommen, habe, wenn ich durfte, auch Fotos gemacht und manche Leute haben mir auch irgendwas mitgebracht. Ich habe dann angefangen zu schreiben, beziehungsweise ich habe nach einem halben Jahr, das war zu spät, aufgehört zuzuhören, also eine Pause gemacht und mir die ungefähr 200 Gespräche, die ich aufgenommen hatte, angehört. Da bin ich ein bisschen erschrocken gewesen, weil ich das Gefühl hatte, weil ja so viel Positives passiert in so einem Erzählprozess, dass es was Gutes, was Schönes ist. Es war aber viel Trauriges. So, und was mache ich jetzt? Will ich jetzt nur noch traurige Geschichten schreiben? Ich habe dann angefangen, die Geschichten waren wirklich sehr traurig. Ich habe dann irgendwann gemerkt, das will ich eigentlich gar nicht für mich, weil dieses halbe Jahr geprägt dadurch, dass ich selber ganz viel über meine Gefühle gelernt habe. Und dann habe ich dem Verlag den Vertrag zurückgegeben, den ich hatte, der wollte auch nicht so traurige Geschichten haben, der war auch ganz zufrieden und habe angefangen, über Gefühle und ihre Wirkung auf mich und auf andere und auch die gesellschaftliche Bedeutung von Gefühlen zu schreiben. Und ich hoffe, ich kriege das rund.
Und das wird ein Buch dann?
Das will ich hoffen. Also vielleicht auch nur ein Essay, aber dann ein sehr langer.
Ja, okay. Wird auch interessant. Da musst du uns Bescheid sagen. Dann können wir das Interview fortsetzen. Ist ja auch nochmal so ein großer Punkt, der sonst nicht so oft angesprochen wird. Gefühle, wie gehen wir damit um und so weiter.
Kapitalismus. Ja, wenn wir wenigstens damit umgehen würden, wir lassen sie uns hier aufbraten. Also welche Gefühle suchen wir uns denn selber noch aus?
Ja, kann man das überhaupt, sich Gefühle aussuchen?
Und man kann den Kopf einschalten. Wo kommt dieses Gefühl her? Wer hat was davon, wenn es mir gibt? Also die, es ist ja eine stehende Redewendung, gerade auch im politischen Bereich oder auch bei, im Verkauf. Wir brauchen das Vertrauen der Leute.
Ja,
so, und entsprechend werden wir bearbeitet. Und es ist viel leichter, einfach Sachen und Gefühle zu sammeln, denen man eh schon auf der Spur ist, die zu einem passen, wo man sich schon eingerichtet hat, als sich Fragen zu stellen und den Kopf einzuschalten. Aber wir haben einen Kopf. Und es gibt auch eine emotionale Vernunft. Muss man nur haben wollen.
Das ist ein guter Appell jetzt für den Schluss, würde ich sagen. Kopf einschalten, Vernunft einschalten. Vielleicht gehen wir da tatsächlich doch mal genauer auf das alles ein, wenn das Buch erscheint.
Ja.
Jetzt erstmal vielen Dank für dieses Gespräch. Es war sehr spannend. Wir hoffen, dass es noch in, an vielen weiteren Orten aufgegriffen wird, die Idee mit den Kiosks und mit den Bänken. Und wir sind auch gespannt, wann der erste Soziologe oder die erste Soziologin sich das genauer anschaut und analysiert.
Ja.
Ich habe ja eben noch gedacht, ein Eichhörnchen wäre eigentlich das perfekte Wesen,
um ideal,
das Baum
ideal.
Oben zu beobachten.
Eichhörnchen mit Sender.
Eichhörnchen, genau, mit Kamera. Mhm. Ab und zu noch mit der Drohne noch, wenn sie drüber fliegen.
Das ist überhaupt die Idee. Es gibt doch so Wildbeobachtungskamera, die sich dann jedes Mal einschaltet, wenn dann einer auf der Bank sitzt. Und wenn sich jemand dazu
setzt. Foto fallen.
Na, jetzt wollen wir nicht über Datenschutz reden. Gut.
Ja, aber ja, wer weiß, da kann man sich bestimmt noch einiges ausdenken. Oder die Leute können es freiwillig aufnehmen oder auf Instagram posten. Ne?
Genau, wir stellen da so eine Kiste daneben. Hier tun sie ihre Erfahrungen hier rein.
Ey, ihr bräuchtet eigentlich einen Instagram-Hashtag, unter dem die Leute dann ihr Selfie posten können zu zweit und die Erfahrungen aufschreiben. Oder Facebook.
Jetzt sind die sicher nur wieder wegen des Selfies dahin.
Wer weiß.
Das würde garantiert funktionieren, da bin ich ziemlich sicher. Aber genau das, als ich vorhin gesagt habe, wir wollen uns nicht im Web ausbreiten, sondern auch keine Webseite haben, die sozusagen schon für sich steht, die gar kein Zuhören mehr braucht.
Ja.
Wir wollen einfach in unserem Kiosk bleiben, denn diese Expansionsgeschichten, die sind auch mit einem Verlust von Persönlichkeit immer verbunden.
Ja, das kann schon sein. Also für so ein Gespräch ist es vielleicht wirklich besser, wenn man sich da unbeobachtet fühlt und unbeobachtet ist.
Gut, ich danke euch für die schönen Fragen.
Ja, sehr gerne, genau. Jetzt noch an alle Hörerinnen und Hörer. Squirrel News ist eine App für konstruktive und lösungsorientierte Nachrichten. Falls ihr sie noch nicht kennt, findet ihr sie über unsere Website squirrel-news.de oder gleich direkt in der App über Play Store, App Store und so weiter. Ein Newsletter haben wir auch. Wir finanzieren uns über regelmäßige Spenden. Auch da kommt ihr über die Website drüber. Könnt ihr gerne auch was spenden. Und in ungefähr einer Woche hören wir uns wieder. Alles Gute und bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.